NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. März 1899. Die Gründung der Bananenfirma Chiquita in Boston.
Bananen, die sind sehr leicht zu essen. Ist wie ein Quickie.
Also ich mag einfach den Bananengeschmack sehr gerne, ja.
Die Form, dass man die leicht essen kann, so als Snack zwischendurch.
Dass man keine Steine drin hat, dass es schon verpackt ist.
Da kann man so ganz schnell sich so ein Gefühl der Fülle verschaffen. Das macht so satt.
Und auf jedem vierten dieser famosen Früchtchen prangt sie, Miss Chiquita. Puffärmel, Kreolenohrringe und auf dem Kopf einen ausladenden Hut mit Früchten. Hinter Dole ist Chiquita der zweitgrößte Bananenkonzern der Welt und schickt sich gerade an, durch die Fusion mit Konkurrent Fives zum Marktführer zu werden. Dabei hatte der Gründervater dieses Unternehmens alles Mögliche im Sinn, nur keine Bananen. Gestatten?
Miner Cooper Keith, Eisenbahnbaron.
Und 1871, als die Geschichte beginnt, noch nicht einmal das, sondern frustrierter Besitzer einer Rinderfarm in Texas. Da kommt der Brief seines älteren Bruders gerade recht.
Er schrieb mir, ich könnte in Costa Rica in 3 Jahren mehr Geld machen, als während meines ganzen Lebens in Texas. Schließlich würde in den Adern unserer Familie Eisenbahnblut fließen.
Stimmt. Onkel Henry Meeks hat der Schienenbau reich gemacht. Allerdings nicht in seiner Heimat Kalifornien. Dort wird er als notorischer Kreditbetrüger steckbrieflich gesucht, sondern in Lateinamerika.
Eisenbahnbau war natürlich im 19. Jahrhundert das große Zeichen des Fortschritts.
Stefan Rinke, Lateinamerika-Historiker an der Freien Universität Berlin.
Deswegen waren auch die lateinamerikanischen Regierungen daran interessiert, mit den US-Amerikanern, die ja da schon viel Erfahrung hatten, zu kooperieren.
Was den geschäftstüchtigen Gauner Henry Meeks in Lateinamerika zu einem gefragten Mann macht. So gefragt, dass er den Auftrag, auch für das mittelamerikanische Costa Rica eine Eisenbahntrasse zu bauen, fast ablehnen muss. Es sei denn, seine Neffen springen ein. Leicht fällt die Entscheidung nicht. Von Alajuela oben in den Bergen bis zum Hafen Limon soll die Trasse verlaufen. Eine mörderische Strecke, die, so wird es der Schriftsteller John Dos Passos später beschreiben, direkt in der Hölle endet.
Limon ist eins der schlimmsten Pestlöcher am Karibischen Meer. Selbst die Indianer sterben dort an Malaria, Gelbfieber und an der Ruhr.
Weder frisches Fleisch und Gemüse, noch eine Unze Eis gegen die satanische Hitze.
Stöhnt auch Neffe Miner Keith, als er dort ankommt.
Alles ist Dschungel, Schlangen, Skorpione, Affen, Moskitos.
Und kein Costa Ricaner weit und breit, der sich unter diesen Bedingungen der harten Arbeit auf einer Baustelle aussetzen will. Also fährt Miner Keith nach New Orleans.
Junge Männer für eine Dauerbeschäftigung gesucht, vorzugsweise Junggesellen mit der Bereitschaft zur Mobilität.
Was eine ziemlich nette Umschreibung dafür ist, dass er aus schierer Verzweiflung vor allem in den Gefängnissen der Stadt seine Arbeiter rekrutiert.
$1 pro Tag, Verpflegung, Unterkunft und Überfahrt frei.
Doch mit der Verpflegung, muss meiner Keith bald feststellen, ist es so eine Sache. Die Eisenbahntrasse frisst sich mitten durch den Dschungel. Keine Farmen, kein Handelsplatz weit und breit. Nur genau, Bananen. Die sind nicht nur gesund, sondern auch äußerst nahrhaft. Und sie wachsen in dieser Klimazone so gut wie überall das ganze Jahr lang. Um seine Arbeiter durchzubringen, lässt Keith riesige Plantagen anlegen und kommt bald auf die Idee, die Frucht auch in seine Heimat USA zu exportieren. Denn mit der Eisenbahn allein, so viel ist schnell klar, wird er kaum Gewinn machen. Costa Rica ist pleite, wie so viele Regierungen Zentralamerikas zu dieser Zeit, und alle kommen sie auf die gleiche Idee. Eine Idee, die sich später als fatal erweisen wird. Stefan Rinke.
Die bezahlten praktisch mit dem Tafelsilber, also mit dem, was sie hatten, nämlich mit ihrem Land, und gaben das großzügig an die Investoren aus.
Das Unternehmen erhält von der Regierung 300.000 Hektar nach seiner Wahl, ohne irgendeine Entschädigung.
Spätestens jetzt ist Miner Keith so etwas wie der ungekrönte König von Costa Rica. Seine 3 Brüder rafft das Gelbfieber dahin. Von den ersten 700 Arbeitern aus New Orleans überleben nur 25. Dafür gründet Keith mit seiner aus der Not geborenen Geschäftsidee ein Imperium. Ein Imperium aus Bananen.
Kommen Sie, probieren Sie! Bananen, das Gold der Karibik.
In New Orleans reißen ihm seine Landsleute die Frucht, die von tropischen Verheißungen kündet, förmlich aus der Hand. Noch kann sich nicht jeder sie auch leisten, und so gut sie auch schmeckt, so sehr ist sie doch vor allem den Damen der Gesellschaft suspekt, wegen ihrer, nun ja, etwas suggestiven Form. Keiths Händler geben Nachhilfe.
Führen Sie die Banane am besten nicht als Ganzes zum Mund. Nehmen Sie Messer und Gabel, befreien Sie sie von ihrer Schale und schneiden Sie das Fruchtfleisch in mundgerechte Stücke.
Autsch. Bald läuft Keith auch den Hafen von New York mit seiner Ware an. Nichts scheint ihn stoppen zu können, nur er selbst.
Er hat Probleme bekommen mit seinen Spekulationen, sich verrechnet, hat Risikokapital in den Sand gesetzt.
Am 30. März 1899, heute vor 115 Jahren, rettet sich Keith in die Fusion mit einem emporgekommenen Konkurrenten, der Boston Fruit Company. Die United Fruit Company entsteht mit Keith als Vizepräsidenten. Den Namen Chiquita lässt man sich erst knapp ein halbes Jahrhundert später einfallen. Und aus dieser Zeit stammt auch der Chiquita-Song. In den USA fast so bekannt wie bei uns alle meine Entchen. Bananen nie im Kühlschrank aufbewahren. So heißt es darin etwas oberlehrerhaft am Ende. Noch immer muss der Konsument erzogen werden und gleichzeitig wird ihm tunlichst verheimlicht, was die Banane schon alles hinter sich hat, wenn sie vor ihm im Supermarktregal liegt. Denn auf dem Weg übers Meer muss das süße Früchtchen sehr wohl gekühlt werden.
Man hatte diese Flotte von Kühlschiffen, um das Produkt in einem frischen Zustand auf den Markt zu bringen.
Die Great White Fleet, nämlich die große weiße Flotte. Weiß, um möglichst wenig Sonne zu absorbieren, denn am besten lagert man die noch grünen Bananen bei genau 13 Grad. Und grün, erzählt Bettina Burkhardt vom Bananenimporteur Banafair, muss die Banane dabei sogar sein.
Wenn die Banane an der Staude reifen würde, dann würde sich die Stärke gar nicht entsprechend in Zucker umwandeln. Auch die Menschen vor Ort ernten die Bananen grün und lassen sie dann nachreifen.
Für den Transport wird in diesen natürlichen Vorgang allerdings eingegriffen. Die Bananen werden auf der Überfahrt mittels Kälte in einen künstlichen Dornröschenschlaf versetzt, nur um sie am Bestimmungsort wieder turboreifen zu lassen.
Mithilfe von Temperatur und Ethylen, das ist so ein Reifungsgas, was auch ein reifer Apfel ausströmt. Und deswegen schmecken die Bananen auch hier immer sehr fruchtig und aromatisch, obwohl sie eben diesen weiten Weg hinter sich haben.
Schon zu meiner Keiths Zeiten wird aus der Banane damit quasi ein termingerecht hergestelltes Industrieprodukt. Die Fabriken, Bananenplantagen, die sich bald über ganz Zentralamerika und das nördliche Südamerika ausbreiten, bevölkert von einem Heer rechtloser Arbeiter. Stefan Rinke.
Oft handelt es sich ja gerade auch um abgelegenere Gebiete, die schwer zugänglich waren und dort konnte man treiben, was man wollte.
Tägliches Schuften bis zum Umfallen, winzige Hütten für ganze Großfamilien. Krankheiten werden nur behandelt, wenn es der Arbeitsfähigkeit dient, sonst wartet man lieber auf den Tod.
Sollen sie doch krepieren. Wir können höchstens dafür sorgen, dass sie nicht zu früh sterben und noch für uns arbeiten.
Es war schon so, dass sich in der Tat Staaten im Staate herausbildeten, die allerdings eines taten, sich mit den lokalen Regierungseliten gutzustellen.
Auf den Beistand der Obrigkeit kann sich United Fruit auch 1928 in Kolumbien verlassen, beim Massaker in den Bananeras.
Die Arbeiter ließen sich nicht mehr alles gefallen und es kam zu Streiks, zu Widerstand.
Denn mit Unterstützung aus Europa und der Sowjetunion haben sich Gewerkschaften gebildet. Und die kämpfen dafür, dass sich United Fruit, Mama Unai, wie die Arbeiter sagen, endlich an das hält, was in Kolumbien eigentlich längst Gesetz ist.
Unfallversicherung für alle Beschäftigten. Ein Ruhetag pro Woche. Wöchentliche Lohnzahlungen statt nur alle 2 Wochen.
Nach fast einem Monat Streik greifen die herbeigerufenen Soldaten zu den Waffen.
Der Hauptmann gab den Befehl zum Feuern und 14 Maschinengewehrnester antworteten. Inmitten der Menge brach mit unheimlichem Druck eine Erdbebenkraft aus. Ein vulkanischer Atem, ein Weltuntergangsgebrüll.
So beschreibt es Gabriel Garcia Marquez in seinem Roman 100 Jahre Einsamkeit. Spätestens seit dem Massaker gilt Mama Unai in ganz Lateinamerika als nimmermüde, unerbittliche Krake, El Pulpo. Allerdings,
man sollte den Einfluss dieses Unternehmens jetzt auch nicht überschätzen. Auch dieser Pulpo hätte seine Arme nicht einfach ausbreiten können, hätte er nicht die Unterstützung oder den Zugang zu diesen Regierungen gehabt.
Und während Harry Belafonte in den 50ern ein bisschen zu romantisch die Bananenarbeiter in den Karibikhäfen besingt, hat sich United Fruit längst auch die Unterstützung der eigenen, der US-Regierung gesichert. Komm, Mr. Tallyman, tally me banana. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg wird es für die Bananenbosse wieder ungemütlich, diesmal in Guatemala. Seit 1951 ist dort ein Präsident am Ruder, der mit einer Agrarreform sein Volk aus der Armut führen will. Jeder Bauer soll auf seiner eigenen Parzelle wirtschaften dürfen, doch Großteile des Landes gehören genau United Fruit. Präsident Arbenz fordert einen Teil zurück. Die Company ist alarmiert.
Das war in der Tat einer der dunkelsten Kapitel der Geschichte der United Fruit.
Denn ohne jede Skrupel lässt man Beziehungen spielen.
John Foster Dulles.
US-Außenminister, ehemals Anwalt für United Fruit.
Alan Welch Dulles.
CIA-Chef, Bruder des Außenministers, ebenfalls ehemaliger Anwalt des Bananenmultis. Dann einige hochrangige Regierungsmitarbeiter, die bei United Fruit Großaktionäre sind. Sie alle machen Stimmung.
Es gelang letztendlich diesem Teil der US-amerikanischen Elite den Eindruck zu erwecken, dass man es mit der Regierung in Guatemala mit einer verdeckt kommunistischen Bewegung zu tun hat. Und auf einmal stehen die Sowjets vor der Haustür. Das wollte man verhindern.
Im Juni 1954 wird der guatemaltekische Ex-Oberst Carlos Castillo Armas von US-Regierung und CIA darauf angesetzt, die Macht an sich zu reißen.
Er wurde ausgewählt, weil er dumm war.
Wird später das Time Magazine schreiben. Der rechtmäßige Präsident Arbenz muss fliehen. Für United Fruit bleibt alles, wie es war. Das Land aber versinkt im Bürgerkrieg 36 Jahre lang. Und Guatemala ist nur der krasseste Fall in einer ganzen Reihe Bananenrepubliken von Miss Chiquitas Gnaden. Hello, amigo. I'm Chiquita Banana and I've come to say... 60 Jahre und zwei Übernahmen später nennt sich der Konzern inzwischen Chiquita Brands International und gehört in Zentralamerika noch immer zu den wichtigsten Arbeitgebern. Allerdings nicht unbedingt zu den beliebtesten, denn Chiquita führt weiterhin Krieg gegen Insekten und Pilze. Bettina Burkhardt vom Bananenimporteur Banafair.
Die Banane, die wir hier kennen, die gehört ja zu der Sorte Cavendish, die in Monokultur angebaut wird. Und das Problem ist dann natürlich, dass bei so einer Pflanze, dass sich dort die Pilze und die Krankheiten ausbreiten und dass man immer größere Mengen braucht an Pestiziden gegen die Insekten, an Fungiziden gegen Pilzkrankheiten.
Uns Verbraucher schützt die Schale vor dem Gift, doch die Plantagenarbeiter sind die meist hilflos ausgeliefert. Ein Arbeiter aus Limón, der Hafenstadt in Costa Rica.
Das Zeug juckt furchtbar auf der Haut. Die Augen schmerzen und die Lippen brechen auf. Wenn du ordentlich Luft holst, wirst du ganz rot im Gesicht.
Die Folgen in den Anbaugebieten sind unübersehbar. Überdurchschnittliche Krebsraten, häufige Fehlgeburten, Gefahr der Sterilität. Wer das mit seinem Einkauf nicht unterstützen möchte, sollte auf Umwelt- und Fairtrade-Siegel achten. Banafair etwa importiert nur Bananen von Kleinbauern. Keine Monokulturen, keine Gifte, dank Preisen über Weltmarktniveau. Allerdings, auch Chiquita lässt sich mittlerweile nachhaltige Anbaumethoden attestieren von der Organisation Rainforest Alliance. Verbraucherinitiativen halten deren Standards für zu lasch. Lateinamerika-Historiker Stefan Rinke.
Man sollte nicht unterschätzen, dass diese Bemühungen mittlerweile ja auch Teil von Public Relations Strategien geworden sind. Inwieweit das wirklich nachhaltig gedacht ist, ich habe da meine Zweifel dran angesichts dieser langen Geschichte.
Einer Geschichte, der sich der Konzern zudem nie wirklich gestellt hat. Ausbeutung, politische Einflussnahme, Raubbau an Mensch und Natur. Kein Wort dazu, auch nach 115 Jahren nicht. Der Bahnlinie in Costa Rica, mit der alles begann, war übrigens ein weniger langes Leben beschieden. Gebaut als Fanal des Fortschritts, wurde sie nach einem Erdrutsch eingestellt.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an die Gründung der Bananenfirma Chiquita am 30. März 1899. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.